Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Gläsel-Stiftung.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Zukunftsgespräche der Peter-Gläsel-Stiftung. Und ich freue mich, hier wieder mit Stefan Wolf eine Podcast-Folge aufnehmen zu dürfen. Hallo Stefan, schön, dass du dabei bist.
Ich grüße dich, Katrin. Ich freue mich auch, dass wir wieder miteinander sprechen.
Ja, es ist immer schön, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, die Hörer genießen das auch immer sehr, weil es ja auch häufig auch etwas philosophisch ist, tiefgehender ist, was du auch zu sagen hast. Und heute haben wir uns ja auch ein Thema rausgepickt, was eben gerade viele Menschen beschäftigt. Also der Krieg, der in der Ukraine seit einigen Wochen leider läuft, wo Russland die Ukraine angegriffen hat, wo Menschen auf der Flucht sind und auch viele ja inzwischen in Detmold angekommen sind. Und ich habe gesehen, du bist ja auch bei LinkedIn sehr aktiv, in deinem privaten Profil. Ja. Hast du auch einige sehr emotionale Posts auch geschrieben, wo ich gemerkt habe, das Thema beschäftigt dich einfach auch als Mensch sehr. Und da würde mich mal interessieren, was treibt dich da gerade besonders um?
Ja, es ist einfach, dass man jeden Tag staunt, von Dingen ereilt zu werden in den Nachrichten, die man sich schlimmer gar nicht vorstellen könnte. Ich glaube, das geht mir wie vielen anderen auch. Es war so dieses Entsetzen über die Tatsache als solche, dass eine Nation gegen eine andere so nah dran einen Angriffskrieg führt. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn Bürgerkriege toben, so schlimm die sind. Aber ich glaube, so diese Qualität, dass man sich vorstellt, dass Truppen in ein fremdes Land einmarschieren, hat nochmal eine eigene Qualität an der Stelle, wo man sich auch fragt, was motiviert dann eigentlich eine Nation die andere anzugreifen. Und es ist eigentlich meine Hoffnung gewesen, dass wir sowas in dem näheren Umfeld nicht erleben müssen. Und eigentlich der allgemeine Trend, den man jetzt über Jahrzehnte beobachten konnte, der einem vielleicht persönlich nicht so vorkommt, dass wir in einer immer friedvolleren Welt leben. Erstaunlicherweise ist das so. Es ist also nicht mehr ganz so viele kriegerische und kriegsähnliche Auseinandersetzungen gibt wie noch in den 60er und 70er Jahren, dass dieser Trend sich weiter fortsetzen würde. Und das erfüllt sich da nun leider nicht. Und das Nächste, es kommen eben Menschen, die bestimmte Schicksale haben. Man weiß von Frauen, die mit Kindern flüchten. Und gerade dann, vielleicht ist das auch für mich nochmal so ein Punkt, wenn es um Kinder geht, finde ich das besonders schrecklich. Weil die natürlich mit bestimmten Erinnerungen jetzt auch für ihr Folgeleben zu kämpfen haben und auch mit dem Verlust von Heimat und Menschen, die ihnen wichtig sind. Was wird aus den Vätern, fragt man sich dann auch, die da bleiben und die Ukraine verteidigen, und wo einfach Dinge gesetzt werden, ohne dass irgendjemand mal die kleinen Menschen gefragt hat, ob sie das wollen. Natürlich fragt niemand, wenn dann Krieg anfängt, ob andere das gut finden, das ist mir klar. Aber die Folgen sind eben so krass und das, was das im Leben dieser Menschen auch an Spuren hinterlassen wird, ist so deutlich und so tief. Und das erschüttert mich einfach.
Ich denke, das geht uns allen so. Also ich zum Beispiel bin ja auch die dritte Generation nach dem Krieg. Also meine Großeltern sind beide auch geflüchtet. Und für mich ist es auch so, dass ich mir das näher kommt, auch so die Erzählungen, die ich von meinen Großeltern gehört habe, ne? Also auch, was meine Eltern auch als kleine Kinder direkt nach dem Krieg, wie sie aufgewachsen sind, auch mit welchen Traumata sie da zu kämpfen hatten, das kommt einem plötzlich ganz dicht, ne? Das merke ich selber auch. Und was ich sehr schön finde, in Detmold ist es ja so, dass ja Hilfe ganz praktisch auch vor Ort angeboten wird für die Familien, die hier nach Detmold jetzt gekommen sind. Und da ist ja auch die Peter-Gläsel-Stiftung mit im Boot, gemeinsam mit Kontakt Detmold. Kannst du da etwas Näheres zu sagen? Was macht ihr da ganz genau?
Ja, wir haben in der Flüchtlingssituation 2015 uns erstmal ganz grundsätzlich die Frage gestellt, ist das überhaupt ein Thema für uns? Weil wir jetzt nicht speziell auf Flüchtlingsarbeit spezialisiert sind. Da gibt es natürlich andere karitative Organisationen, die da eine lange und auch klare Erfahrung haben und auch genau wissen, was sie in der praktischen Arbeit tun müssen. Das haben wir so nicht. Aber die Frage war tatsächlich, was tut eigentlich die Zivilgesellschaft? Und wie in diesem Konflikt jetzt auch die Ukraine betreffend, ist es eben so, dass es so Impulse gibt. Also Leute sehen das in den Nachrichten und sagen, da muss man doch was machen. Manche Mutige sind dann ja auch einfach losgefahren und haben Verwandte oder auch wildfremde Leute da rausgeholt aus der Situation oder an der Grenze abgeholt. Und ich habe damals schon 2015 gemerkt, ja, man kommt mit so einer zeitlichen Verzögerung eh an den Punkt, dass man sich fragt, was macht man vor Ort, weil die Menschen ja irgendwo hin müssen und dann eben auch in Städten wie Detmold ankommen. Und wir hatten die gute Erfahrung gemacht, dass eben Detmold tatsächlich dann auch zusammenstand und gesagt hat, wie können wir den syrischen oder überwiegend syrischen Flüchtlingen 2015 helfen. Und wir haben dann als Stiftung mit anderen zusammen eine Struktur aufgebaut, die vielleicht erstmal gar nicht so spektakulär klingt. Wir koordinieren diese Arbeit, die dann erforderlich ist. Und zwar in einem Aktionsbündnis. Das ist ja was anderes, als wenn man jetzt einen Verein gründet oder eine Organisation gründet. Also in einem Verbund von Aktiven, das ist sehr wichtig, die auch Möglichkeiten haben, sehr viel Ehrenamt zu organisieren. Und das sind jetzt in Detmold die christlichen Gemeinden, also Kirchengemeinden oder freikirchliche Gemeinden, die über Heerscharen von Ehrenamtlichen verfügen, wo es natürlich so ist, dass die sich, ich sag mal, auch von der Sache selbst anrühren lassen und das Thema Nächstenliebe eine große Rolle spielt, wo man erstmal merkt, dass das einfach viele Leute sind. Dann gibt es Gemeindehäuser, in denen man natürlich Material vorsortieren kann oder auch Menschen einladen kann in Cafés und so weiter. Und dann sind es Leute, die eben auch das zur Verfügung stellen können. Ich mache jetzt mal den Schwenk nach 2022, was gebraucht wird, nämlich zum Beispiel privater Wohnraum, der geeignet ist. Und wir haben einfach diese Struktur, die damals gewachsen ist, wiederbelebt, wenn man so will. Ich habe das getan, weil ich so dachte, was mache ich jetzt eigentlich? Nehme ich eine Familie auf oder kümmere ich mich um die Koordinierung und habe mich für Letzteres entschieden, weil ich schon damals festgestellt hatte, wenn man eine Familie aufnimmt, dann muss man sich wirklich komplett kümmern und das ist möglicherweise ein Engagement über eine sehr lange Zeit. Wir reden hier nicht von Wochen oder Monaten, wir reden hier gegebenenfalls von Jahren. Und aus der eigenen Erfahrung der Aufnahme einer iranischen Familie im Pfarrhaus vor vielen Jahren weiß ich, man bleibt eigentlich mit dieser Familie ein Leben lang verbunden. Und diese Erfahrung gemacht zu haben, war für mich persönlich sehr wichtig. Aber ich habe mich gefragt, kann ich einen größeren Hebel in die Hand nehmen? Und die Koordinierung dieser Arbeit jetzt läuft so, dass ich erstmal alle angeschrieben habe, die damals dabei waren und gefragt habe, ob sie das sinnvoll finden. Und wir eben mit diesen christlichen Gemeinden auch einen klaren Link zu den Behörden haben. Also wir sprechen mit Verantwortlichen der Stadt und auch des Kreises Lippe, die Flüchtlingsarbeit koordinieren und die natürlich wissen, was dort an Dingen im Moment anliegt und an konkreter Hilfe geleistet wird. Und so eine Stadt wie Detmold, das muss man vielleicht auch mal sagen, ist natürlich schon darauf angewiesen, dass nicht nur aus eigenen Kräften so eine Krise geschultert wird, sondern dass natürlich noch viele dazukommen. Und dann fehlt es aber oft genau an dieser Frage, ja, wer koordiniert denn das? Also wer ruft zum Beispiel dazu auf, dass ganz bestimmte Dinge gebraucht werden? Oder wo kommen denn die Ehrenamtlichen her? Und dann kann eine Stadt vielleicht auch eine Anzeige in der Zeitung schalten und sagen oder einen Artikel schreiben, wir möchten gerne Ehrenamtliche haben. Aber wenn wir in einen solchen Raum reinrufen, wo Leute schon mal grundsätzlich bereit sind, was zu machen, kriegen wir ja viel schneller Rückmeldungen und können diese Hilfe marken. Das ist so ein bisschen die Idee.
Ja, das heißt also, die Kirchengemeinden sind aktiv, öffnen ihre Räume, machen Angebote. Was wird da aktuell ganz konkret angeboten? Also gibt es Treffpunkte, werden Kleider ausgegeben oder, sage ich mal, Gegenstände des täglichen Bedarfs gesammelt oder was wird da ganz genau gemacht?
Ja, das Allerwichtigste ist im Moment tatsächlich dafür zu sorgen, dass Menschen, die in Detmold auch momentan in zwei Turnhallen untergebracht sind, privaten Wohnraum, ich sage nochmal geeigneten Wohnraum vermittelt bekommen. Das ist eben Wohnraum, wo man auch für sich sein kann, also nicht nur ein Zimmer in einer Wohnung, sondern vielleicht eine abgeschlossene Etage oder eine Einliegerwohnung oder manche haben auch Ferienwohnungen oder vermieten Wohnungen für Touristen, dass man dort ganz klar weiß, wo sind da eigentlich noch Möglichkeiten, weil das ist das, was im Moment am knappsten ist. Dann ist ein zweiter wichtiger Schritt gewesen, uns die Frage zu stellen, wann beginnen eigentlich Unterstützungsmaßnahmen für Kinder? Sprich, wann sollen Kinder eigentlich Kitas besuchen und eingeschult werden oder eine Schule besuchen? Und da war das jetzt sehr interessant, weil wir gemerkt haben, die Schulpflicht beginnt erst dann, wenn Flüchtlinge registriert sind. Und dieser Registrierungsprozess, der ist langwierig. Das dauert, weil zum Beispiel biometrische Daten erhoben werden müssen und es im Augenblick nur zwei Geräte gibt, mit denen man Fingerabdrücke abnehmen kann in einer Art und Weise, dass das geeignet ist. Also gibt es da einen Flaschenhals und man fragt sich, was kann man dann für die Kinder mittelfristig, also an Plätzen bereithalten. Da sind Gespräche gelaufen im Bereich der Träger von Kindertageseinrichtungen. Aber wir haben natürlich intern auch in unserer Schule darüber gesprochen und gesagt, wenn wir jetzt soweit sind und klar ist, da können Kinder aufgenommen werden, wie kann das laufen? Und vorab hat jetzt zum Beispiel der christliche Schulverein hier schon mal 80 Kinder eingeschult in bestimmten Klassen. Das hat aber auch den Vorteil, dass dort viele Menschen versammelt sind und zu diesen Gemeinden gehören, die selber mal aus Russland oder anderen Gebieten auch nach Deutschland gekommen sind und das Sprachproblem nicht haben. Also sehr gut Ukrainisch oder Russisch sprechen und deswegen diese Integrationsarbeit und die Arbeit mit Kindern dort vereinfacht laufen kann. Für uns ist das natürlich eine ganz andere Herausforderung, auch die Sprachbarriere zu überwinden. Mhm. Und in einem nächsten Schritt, weil du so die konkreten Dinge angesprochen hast, Hilfsgüter, Kleidung und so weiter, Möbel, das greift natürlich jetzt in einem nächsten Schritt, wenn wir wissen, die Leute sind vielleicht erstmal mit dem Nötigsten versorgt worden, aber es fehlen jetzt zum Beispiel Einrichtungsgegenstände oder Kinder brauchen Material, Spiele, was auch immer, dann kann man das natürlich sehr einfach organisieren, indem wir eine Liste bekommen, wo ganz klar ist, das sind die Dinge, die gebraucht werden. Und dann können wir Aufrufe starten und das zentral sammeln und das eben an die entsprechenden Stellen weitergeben. 2015 hat das auch super geklappt. Ich weiß noch, dass wir zum Beispiel bei allen Männerschuhe in der Größe zwischen 41 und 45 brauchten.
Ja.
Und dann haben wir eben ganz klar sagen können, bitte keine Damenschuhe, bitte Schuhe, bitte keine Sandalen, sondern feste Schuhe und so weiter. Und das ist natürlich viel besser, als wenn jeder so das vorbeibringt, was er hat. Und dann eine Wahnsinnssortierarbeit ja beginnen muss. Damit sind oft die Organisationen überfordert, bis man das rausfiltert, was man braucht und am Ende bleibt ganz viel über, was nicht gebraucht wird. Und auch das wollen wir über dieses Kontakt-Detmold-Bündnis verhindern.
Ich weiß ja auch, dass die Peter-Gesel-Stiftung ja treuhänderisch ein Spendenkonto auch verwaltet für das Aktionsbündnis. Und da kann ja auch jeder, der möchte, gerne auch was spenden. Das verlinken wir natürlich auch hier in der Podcast-Folge und freuen uns da, glaube ich, sehr über jeden einzelnen Euro, der eingeht. Kann man sich denn sonst auch noch praktisch engagieren bei dem Aktionsbündnis?
Ja, ich gehe einmal noch kurz auf das Spendenkonto ein, damit nochmal klar ist, was wird davon eigentlich bezahlt. Also gerne. Natürlich haben Geflüchtete immer auch gewisse Ansprüche auf Hartz-IV-Leistung zum Beispiel im Äquivalent. Aber es gibt aus unserer Erfahrung immer wieder Dinge, die durch die öffentliche Hand nicht bezahlt werden und dennoch sinnvoll sind. Also manchmal hängt das zum Beispiel mit der Beschaffung von Papieren zusammen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber nicht jeder, der flüchtet, kann natürlich seine Dokumente mitnehmen. Und Wiederbeschaffungen sind manchmal schwierig, weil man dann Wege gehen muss oder notfalls auch Dinge irgendwo abholen muss, zu Botschaften fahren muss und so weiter und dafür Möglichkeiten geschaffen werden. Auch davon kann man mal Dinge bezahlen. Oder Dolmetscherleistungen werden nur in bestimmten Bereichen übernommen, weil sie können auch an Stellen relevant und wichtig werden, wo einfach Dinge in Stocken geraten und dass man dann kurzfristig sagen kann, wir haben hier ein paar hundert Euro, die wir dafür ausgeben können, das ist schon sehr wichtig und Dinge werden auch durch zertifizierte Dolmetscher dann übersetzt, gerade wenn es um Urkunden und Dokumente geht und wenn man zum Beispiel einen Arbeitsplatz antreten will, werden solche Dinge wichtig, die stehen aber eher in einem privaten Kontext. Und wenn wir da Menschen weiterhelfen wollen, müssen wir unbürokratisch helfen können. Das vielleicht mal dazu. Wir haben ein kleines Gremium innerhalb von Kontakt Detmold, die solche Anträge entgegennimmt, wo wir mit mehreren Personen draufschauen und sagen, ist das seriös? Können wir das so unterstützen? Und meine Aufgabe speziell ist eben dafür zu sorgen, dass sich dieser Topf mit Geld füllt. Und da möchte ich einfach auch darum bitten, das geht nicht in einen generellen Spendentopf, sondern wird immer ganz zielgerichtet für einzelne Personen aufgewandt, wo auch ein spezielles Anliegen dahinter steht, was sonst nicht gedeckt wäre finanziell. Mhm. Wir haben eben Kenntnisse darüber, was bezahlt wird und was nicht. Das ist nochmal ein bisschen anders als die großen Hilfskonten, wo es um Ersthilfe geht. Das muss vielleicht nochmal gesagt werden. Und zu der aktiven Mitarbeit, also wer selber ein Interesse daran hat, etwas zu tun, kann sich einfach melden. Wir haben einen Verteiler, den ich auch führe, wo wir Personen aufnehmen. Man kann an wöchentlichen Videokonferenzen erstmal teilnehmen und sich informieren, weil wir dort jedes Mal am Mittwochabend um 18 Uhr die aktuellen Informationen zusammentragen und einfach wissen, was ist jetzt konkret in der Stadt los. So haben wir zum Beispiel auch die konkreten Zahlen erfahren, die man sonst ja gar nicht wissen würde. Wie viele Geflüchtete sind jetzt vor Ort und wie viele davon sind eigentlich unter 6 Jahren alt, was natürlich für die Planung von Kita-Plätzen relevant sind. Und da sage ich mal, das sind hier in Detmold schon über 180 Kinder.
Oh, so viele.
Das ist sehr, sehr viel. Also man kann ungefähr sagen, die Hälfte der Menschen, die momentan kommt, ist jünger als 18 Jahre. Ein weiterer Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, weil wir gerade versuchen, das so ein bisschen im Stadtgebiet auch zu verteilen, sind Anlaufpunkte, wo einfach mal jemand hingehen kann, auf freundliche Menschen trifft, eine Tasse Kaffee trinkt, ein Stück Kuchen isst und auch sinnvolle und die richtigen Informationen erhält. Also das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn ich in ein fremdes Land komme und muss mich über viele Dinge gleichzeitig informieren, bin ich total überfordert. Doch da über dieses Bündnis setzen wir Menschen in Kenntnis über das, was verlässliche Informationen ist. Ich poste die. Und es ist so, dass wir auch, ich sag mal, Informationen von Ämtern und so weiter erhalten, wo ich jetzt nicht noch überall mir die Dinge zusammensuchen muss, sondern einfach weiß, was passiert, wenn ich einen Flüchtling begleite und jemand bestimmte Ämter aufsuchen muss, wo findet das statt und was ist sozusagen so ein Laufzettel, den ich in die Hand nehmen kann, auch wenn ich das noch nie gemacht habe und eine geeignete Begleitperson für jemanden darstelle. Also das können wir auch natürlich gewährleisten. Und ich glaube, das hat auch die Krise 2015 gezeigt. Also am Ende brauchst du den langen Atem. Also es ist toll, wenn Menschen spontan zur Hilfe bereit sind. Aber wir koordinieren hier Hilfe über Jahre. Das möchte ich einfach nochmal sagen. Also wir müssen lange Zeit am Ball bleiben, bis auch die Letzten versorgt sind oder eine Perspektive haben oder auch rückgeführt werden können, wenn die Verhältnisse sich vor Ort wieder ändern und einfach da auch eine Zukunft haben und ausgestattet sind mit Dingen, die sie brauchen, wenn sie sich wieder auf den Weg nach Hause machen. Und das sind alles Dinge, die wir sehr engmaschig begleiten können, weil wir im direkten Kontakt über die Menschen, die sich da versammeln, auch zu den Geflüchteten stehen.
Ja, toll. Das ist auch nochmal, finde ich, eine wichtige Ergänzung, dass es hier nicht nur um Ersthilfe geht, sondern wirklich auch darum, die Menschen auch längerfristig eben in ihrem Integrationsprozess oder eben auch in der Rückkehr in ihr eigenes Land zu begleiten. Also von daher finde ich auch ganz toll, dass das eben auch nicht nur so als erste Hilfe gesehen wird, sondern wirklich auch dicht an den Menschen dran, wirklich auch eine längerfristige Sache ist. Schön. Also von daher der Aufruf, wer möchte, kann sich gerne melden, um auch aktiv mitzuarbeiten und natürlich sehr gerne auch etwas spenden. Jetzt bist du ja nicht nur Geschäftsführer der Peter-Glesel-Stiftung, sondern du bist ja auch Lernbegleiter an der Peter-Glesel-Schule und mit deinem Lernangebot Religion und Verantwortung, was ich auch super interessant finde von vielen, was du mir da schon drüber erzählt hast. Und jetzt weiß ich ja auch, dass du mit den Kindern auch schon über dieses schwierige Thema Krieg gesprochen hast und Krieg und Flucht und alles, was damit zusammenhängt. Die Kinder bekommen das ja auch mit, ob man das jetzt möchte oder nicht. Sie schnappen irgendwo was auf oder vielleicht haben sie selber auch einen Hintergrund, dass sie eben aus Russland oder der Ukraine kommen oder sie kennen Menschen. Wie hast du das erlebt? Wie haben die Kinder auf dieses schwierige Thema reagiert?
Also es beschäftigt Kinder. Deswegen ist hier auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es, wenn sich etwas zeigt, also wenn Kinder ihre Befürchtungen oder auch ihre Wahrnehmungen äußern, das nicht vom Tisch wischt und sagt, darüber reden wir mal, wenn du groß bist, weil das immer auch ein Stück weit mit eigenen Vorstellungen und Ängsten korrespondiert. Also Kinder haben ja die Fähigkeit, sich sofort, insbesondere mit anderen Kindern, zu solidarisieren und malen sich aus, wie schrecklich das ist, wenn man von zu Hause weg muss. Was zu Hause ist und ja ein Ort ist, an dem man sich geborgen fühlt, aber auch was Krieg ist, ist etwas, wo Kinder sehr, sehr klare Vorstellungen haben. Und es war für mich sehr interessant, dass sie auch sehr dezidiert sind. Also nicht nur so dieses Gefühl von, ja, da schießen Menschen aufeinander und das ist gefährlich und da muss man weg, sondern auch, ja, wie ist das eigentlich, wenn man kein Dach mehr über dem Kopf hat und draußen schlafen muss oder mit dem Nötigsten nicht versorgt ist oder gar kein Auto hat, mit dem man sich fortbewegen kann. Und das sind natürlich Dinge, die Kinder auch sofort erfassen. Und bei Kindern, obwohl sie Kinder sind, eine große Tiefe hat, also eine emotionale Tiefe hat. Und deswegen finde ich es erstmal grundsätzlich wichtig, dass man da empathisch drauf reagiert und auch als Eltern oder Großeltern oder in Schulen, in Kitas sich Gedanken wirklich darüber macht, wie gehe ich dann damit um. Und das musste ich auch, weil ich wusste, dieses Raum steht, dieses Thema steht im Raum. Und wenn ich in die Schule komme, wird das ein Thema werden, egal mit welchem anderen Thema wir uns gerade beschäftigen. Und ich wollte aber nicht sagen, ja, was habt ihr denn über den Krieg erfahren? Erzählt doch mal, das wäre ein bisschen unsensibel gewesen. Sondern ich habe erstmal geguckt in der Gruppe, wie sind die Kinder so gelaunt, wie geht's ihnen eigentlich? Ich habe die das auch gefragt, wie sieht's aus, wie geht's euch? Und da kam nicht sofort etwas, aber schon so ein Hinweis auf, ja, da gibt's doch noch Themen, über die wir mal reden müssen. Und dann hatte ich das Thema gewählt, wo ich am ehesten fand, einen Zugang auch zu finden, nämlich das Thema, wie entsteht Streit? Und da sind Kinder Experten. Also jeder hat schon mal einen Streit angefangen und jeder war auch schon mal Opfer eines Streites. Wir haben versucht, einfach uns deutlich zu machen, wie so eine Eskalation funktioniert. Weil letztlich ist ja so ein Krieg ein Endpunkt einer Eskalation, die über lange Zeit geht, wo das ein letztes Mittel ist, irgendwie seine eigenen Interessen durchzusetzen. Mein Anspruch in dem Angebot Religion und Verantwortung ist ja, nicht, dass es dann dazu kommt, sondern dass Kinder Mechanismen haben, sich in ihrem Leben so zu bewegen, dass sie in Verantwortung für sich und andere Konflikte vermeiden können oder Konflikte lösen können. Und dazu muss man sagen, dass die Kinder inzwischen Experten für Konfliktlösungen sind, weil sie alles und jedes mit jedem besprechen. Und so kam es dann auch in diesem Gespräch dazu, dass wir gemerkt haben, ja, so ein Streit kann sehr, sehr schnell aus dem Ruder laufen. Dann sagt ein Kind, ja, und dann wird das vielleicht so wie in der Ukraine. Dann kann man natürlich zurückfragen, kann sagen, wie ist denn das im Moment? Was haben wir darüber gehört? Was macht euch da Gedanken? Und dann kamen die Dinge, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass Kinder es ganz schrecklich finden, dass Menschen von zu Hause weg müssen und was wird mit denen? Naja, und dann war die Frage, ja, das ist jetzt ja nun ein ganz großer Streit, ein ganz großer Konflikt. Wie kann man den denn beenden? Und da haben die Kinder Vorschläge gemacht, die ich klug fand, weil im Grunde ist das der Vorschlag, der hinter Friedensverhandlungen steht. Sie haben nämlich gesagt, als allererstes muss man aufhören, aufeinander zu schießen. Und dann muss man sich an einen Tisch setzen und darüber reden, wie es weitergehen soll. Und das ist genau das, was alle anderen auch sagen. Man kann natürlich nicht so lange reden, wie man aufeinander schießt, weil das Leid muss erstmal aufhören, bevor man darüber reden kann, wie man diesen Konflikt sozusagen wieder abwickelt und dafür sorgt, dass es sichere Gebiete gibt und man dann diesen militärischen Konflikt auflöst und überhaupt mal darüber reden kann, was führt eigentlich zu diesem Konflikt. Weil die Kinder auch gesagt haben, wenn Menschen immer so aufgeregt sind im Streit, das erleben wir auch, dann kann man nicht drüber reden. Also man muss erstmal zur Ruhe kommen. Und das kann man natürlich in einem Krieg nur dann, wenn man nicht mehr so aufgeregt sein muss. Und da kann man mal sehen, also das mag man jetzt vielleicht lustig finden oder bemerkenswert finden, wie auch immer, dass Kinder diese Parallele ziehen. Aber es geht am Ende, und das bringen die Kinder, wie ich finde, wunderbar auf den Punkt, das sind ja keine abstrakten Systeme, die sich gegenüberstehen, sondern das sind Menschen, die, wo die einen eine Waffe in die Hand nehmen und die anderen erleben, dass sie Opfer einer solchen Handlung werden. Also es geht immer um konkrete Personen, die etwas Konkretes tun. Und das haben Kinder wunderbar klar, einen Krieg auch auf die Ebene wieder zurückzuführen und zu sagen, hier geht es ja um Menschen und die tun etwas. Und die müssen mal drüber nachdenken, was die da eigentlich genau machen. Und ich finde, diese Dimension geht uns oft in der Berichterstattung verloren. Natürlich wird sie immer dann eingeholt, wenn konkrete Menschen zu Wort kommen und über ihr geflüchteten Schicksal sprechen. Das kann man dann nachempfinden und dann ist man ganz betroffen. Aber für Kinder ist das genau die Ebene, auf der ja eigentlich sich alles abspielt. Was machen Menschen da eigentlich? Und wenn das allen immer bewusst wäre, glaube ich, würde es per se weniger Konflikte geben.
Ja, und an dem, was du jetzt geschildert hast, finde ich, wird auch wieder sehr schön deutlich, wie klug kleine Menschen doch sind, ne? Also wie sie auch solche komplexen Situationen verstehen und dafür Lösungsansätze entwickeln. Das ist immer wieder faszinierend.
Das stimmt.
Ja. Jetzt haben wir ja gerade auch so über das Thema Konfliktlösung gesprochen oder du hast es jetzt auch so aus deiner Erfahrung mit den Kindern eingebracht. Und ich würde ganz gerne so zum Schluss jetzt dieser Podcast-Folge nochmal so einen größeren Horizont aufmachen, wenn wir uns mal unsere Gesellschaft angucken. Ich sage jetzt mal speziell so in unserem Land. Ja. Da haben wir ja auch, so sage ich mal, in den letzten Jahren durch Corona sehr stark. Und jetzt kommt nochmal so das Thema mit dem Krieg dazu. Davor hatten wir auch nochmal das Thema mit der Flüchtlingswelle 2015. Das war auch schon sehr ein Thema, was die Menschen sehr gespalten hat. Also wir merken, wir sind da sehr in so polarisierenden Gruppen unterwegs inzwischen in unserer Gesellschaft. Also die einen sind so, die einen schreien lauter, die anderen etwas leiser. Wir merken aber, dass wir doch eher auseinanderdriften als miteinander unterwegs sind. Hast du vielleicht ja Ideen oder Ansatzpunkte, wie wir es schaffen können, wieder konsensfähiger zu werden, mehr aufeinander zuzugehen?
Ich glaube, dass das auch tatsächlich im Kleinen anfängt und schon klein anfängt, wenn wir gerade bei der Schule schon waren. Weil ich glaube, wenn Menschen gelernt haben, dass man nur im Miteinander weiterkommt und dass das für alle am Ende das Beste ist, kann man auch vermeiden, dass es zu solchen Brüchen in der Gesellschaft kommt. Also mein Wunsch wäre erstmal nicht, dass wir nur das Problem und das Phänomen bestaunen, sondern dass wir uns auch die Frage stellen, wie könnten wir das in Zukunft besser machen? Und eine Antwort, die ich sehe, ist, Menschen müssen möglichst viel, möglichst oft, möglichst über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg in ein Gespräch kommen. Also das, was die Kinder in der Schule machen, nämlich jeden Tag mit vielen Menschen Gespräche führen, sich wahrnehmen, Dinge aushandeln, Konflikte erleben, aber sie auflösen, das ist, glaube ich, das, was wirklich erlernt werden muss. Und dass das nicht mehr passiert, zeigt mir eigentlich, dass wir gesellschaftlich auf einem falschen Weg sind, wo zwei Dinge passiert sind aus meiner Sicht. Erstens, dass Menschen miteinander in einem Wettbewerb stehen, der manchmal sehr brutal ist, also wo es gilt, sich durchzusetzen. Und egal, was das jetzt ist, ist das der Wettbewerb der Kompetenz, ist das der Wettbewerb des Geldes, ist es der Wettbewerb der Meinung. Und den will man am Ende gewinnen, wenn man gewohnt ist, dass es ein Wettkampf ist. Und dazu werden Kinder auch in Schulen erzogen, meiner Meinung nach, wenn es nämlich darum geht, dass man die beste Note hat und dann mit der besten Note auch der Beste ist. Und eine Note sagt ja zum Beispiel gar nichts über den Charakter eines Menschen aus, sondern nur über eine bestimmte Leistungsfähigkeit. Und davon müssen wir wegkommen, den Wert eines Menschen erstmal zu erkennen, egal was er für unsere Gesellschaft leistet. Also die Menschen haben im Kern alle etwas, was gut ist. Und wenn sich Menschen schlecht benehmen, ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig, hat das auch den Grund, dass irgendwas auf der Strecke geblieben ist und dass vielleicht der eigentliche Wert auch gar nicht erkannt wurde. Hinzu kommt, dass ich mir natürlich schon wünsche, dass Menschen sich auch über den Wert unserer Gesellschaft mal klar werden, weil es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir in einer Demokratie leben. Das ist schwer erkämpft, dieses Recht auf Meinungsfreiheit zum Beispiel oder dieses Recht auf Pressefreiheit, auf demokratische Willensäußerung und so weiter, auf Beteiligung. Und das ist ein sehr, sehr hohes Gut, weil es eben mit dieser Würde der Menschen direkt korrespondiert. Also es ist, glaube ich, kein Zufall, dass im Grundgesetz die Würde des Menschen ganz vorne steht und alles andere, was dann kommt, eigentlich eine Erläuterung ist, wie Menschen ihre Würde behalten können. Nämlich, dass sie eine Meinung sagen dürfen. Und das bedeutet ja auch, dass wir auch Meinungen mal aushalten müssen. Wir sind in so eine Besserwissergesellschaft mutiert, wo eigentlich alle immer alles kommentieren müssen. Ich tue das natürlich hiermit auch, das ist mir schon klar. Aber dann noch etwas hinzukommt, nämlich Recht haben wollen. Und ich stelle mich natürlich auf den Marktplatz dieses Podcasts und äußere meine Meinung, so wie ich die Dinge sehe, ist klar. Aber ich meine überhaupt nicht, dass das die einzige Meinung ist, sondern würde mich auch freuen, wenn Leute ein kritisches Feedback geben oder mit mir ins Gespräch gehen. Und das erlebe ich oft auf Veranstaltungen. Ich werde viel eingeladen und bin dann auch gebeten, meine Meinung zu sagen. Wir diskutieren die dann auch. Und ich werde ja dadurch klüger. Und vielleicht muss man auch mal sagen, auch eine Meinung sagt noch nichts über das Wesen eines Menschen aus. Und wenn wir das hinkriegen würden, dass wir Meinungen aushalten, ohne dass wir den ganzen Menschen dahinter verdammen, wären wir auch schon mal einen Schritt weiter. Also auf der Oberfläche der Meinung aburteilen wir Leute am laufenden Band und meinen dann Grenzen ziehen zu müssen. Das ist so das, was als Cancel Culture auch Furore gemacht hat im letzten Jahr, wo man dann sagt, mit dem beschäftige ich mich gar nicht, wenn der eine blöde Meinung hat. Mhm. Und das geht so nicht. Also ich glaube, wir müssen Foren installieren in unserer Gesellschaft, wo wir sagen, wie früher der Marktplatz, wir kommen da mal zusammen und diskutieren die Dinge auch mal aus. Mhm. Wir laufen nicht einfach weg, nur weil einer ein falsches Wort sagt oder sich nicht richtig ausdrücken kann. Und hinzu kommt, ich glaube gar nicht mal, dass das für die Mehrheit ein Problem ist. Es wird aber auch oft so getan, als ob die Radikalen immer die Mehrheit sind, ja, was ja nicht stimmt. Also natürlich sagen die vielleicht ihre Meinung am lautesten oder haben die Möglichkeiten, ihre Meinung da zu sagen, wo sie am meisten Beachtung erfährt. Aber das ist ja noch lange keine Mehrheit. Es gibt die meisten Menschen sind unentschlossen, was diese Dinge betrifft. Und leider ein Drittel auch ein bisschen versehen mit einem Zweifel an der Demokratie. Und ich würde mir schon wünschen, dass das nicht umschwenkt in eine Richtung, die wir nicht brauchen und deren Auswirkungen wir auch in Europa oder jetzt gerade auch über diesen Konflikt erleben können, dass nämlich eine Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, dass Gerichte Leute aburteilen, die offen und frei ihre Meinung sagen und Presse bedrängt wird. Auch das kann man in Diktaturen beobachten und auch in Ländern, die auf dem Weg dahin sind, nach meiner Meinung, wo solche Grundrechte immer weiter beschränkt werden und dann am Ende nur noch übrig bleibt, was einer kleinen Minderheit, die an der Macht ist, in die Karten spielt. Und deswegen glaube ich, ist das so ein wichtiges Thema auch für mich. Lasst uns dafür sorgen, dass wir frühzeitig dieses Recht auf Meinungsäußerung hochhalten, aber lasst uns dafür sorgen, dass wir auch über die Meinung mal diskutieren und wieder dahin zurückfinden, dass wir uns auch mit so einer Haltung in Konflikte oder auch in Meinungsverschiedenheiten begeben, wo man nicht immer das Gefühl hat, ich sitze auf dem richtigen Pferd. Also mir ist ganz oft so gegangen, dass mich Leute überzeugt haben, die einfach die besseren Argumente hatten. Aber dafür muss ich auch mal zuhören und sagen, was steckt da eigentlich an Botschaft auch für mich drin? Und wie kann ich das in mein Denken übertragen? Und wie kann ich dann immer noch wertschätzend mit Menschen umgehen? Hm. Und da müssen wir unbedingt hin zurückfinden, wenn diese Demokratie kein Auslaufmodell werden soll.
Ja, jetzt haben wir einen ganz großen Bogen geschlagen von Detmold in die weite Welt, sage ich mal, über Deutschland in die weite Welt. Und ich fand, das war jetzt einfach auch nochmal ein schöner Gesamtblick auf ein Thema, was uns natürlich jetzt vor Ort beschäftigt, was aber seine Wurzeln sicherlich in größeren Zusammenhängen hat. Von daher vielen Dank, dass du das für uns auch nochmal eingeordnet hast. Ja, ich wünsche dir und euch auch von dem Aktionsbündnis auf jeden Fall weiterhin ganz viel Kraft und Freude und Durchhaltevermögen für alles, was ihr für die geflüchteten Menschen tut. Und hier nochmal zum Schluss nochmal der Appell und der Aufruf, engagiert euch, spendet bitte etwas für diese tolle Unterstützungsmöglichkeit. Und alles Gute für dich, Stefan.
Ich danke dir, Katrin.
Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Glasel-Stiftung.